Hast du schon mal von Activity-Based Working gehört? In einer sich ständig weiterentwickelnden Arbeitswelt bietet dieses Konzept nämlich eine flexible und auch effiziente Antwort auf die modernen Anforderungen an Arbeitsplatzgestaltung und Zusammenarbeit. Und die Service Plan Group ermöglicht mit diesem Konzept seinen Mitarbeitenden, ihren Arbeitsplatz nach ihrem eigenen Bedarf und Tätigkeit zu wählen. Klassischer Schreibtisch, abgeschirmter Bereich oder gemütliche Couch. In den Houses of Communication findet jeder den Spot zum Arbeiten, der ihr oder ihm am besten liegt. Von Fokusboxen über Phoneboxen bis hin zu Meetingräumen findet so jedes Team die passende Umgebung, um produktiv und kreativ zu arbeiten. Dieses Konzept, das sicherlich wegweisend ist, wurde bereits erfolgreich in den Houses of Communication in München, Hamburg und Berlin eingeführt und wird auch schon an weiteren Standorten umgesetzt. Und wer würde nicht gerne auf so eine flexible Art arbeiten? Also schau mal auf der Karriereseite von Serviceplan vorbei. Den Link dazu findest du direkt hier in den Shownotes dieser Folge. Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen. Mein Name ist Sven Zaro und du hörst Ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus Design, Kunst, Illustration, Fotografie und Kultur. Und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Meine Gästin heute ist die andere Hälfte des Designstudios Bob. Vor ein paar Wochen durfte ich schon Alessias Histori treffen und diesmal hatte ich das Vergnügen, mit ihrer Co-Gründerin Lilly Friedeberg sprechen zu dürfen. Im Gegensatz zu Alessia war Lilly nicht ganz so umtriebig. Ich fand es aber wirklich charmant, als sie erzählte, dass sie irgendwann herausgefunden hat, dass sie im Herzen eine Kleinstädterin ist. Wir sprachen aber auch über Düsseldorf als Standort, über das Gründerinnen-Gen, das sie scheinbar in sich trägt, über die Arbeit im Team mit anderen Agenturen, über Ideenklau, das Rampenlicht und Selbstbewusstsein. Und ein Thema, für das die beiden oft herangeführt werden, dürfte natürlich auch nicht fehlen, erfolgreiche Frauen im Design und warum die nicht so sichtbar sind wie ihre männlichen Kollegen. Und kurz noch bevor es losgeht, der neue Newsletter heißt Hyperlinks. Und auf den Namen bin ich ein bisschen stolz, das habe ich schon häufiger erzählt. Und darin gibt es jede Woche inspirierende Tipps von meinen Gästen. Kostenlos anmelden kannst du dich dafür auf ohnedenhype.substack.com oder einfach auf ohnedenhype.com. Links zu allem findest du aber natürlich auch wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Lilly Friedeberg.
Ich habe gestern noch zu Alessia gesagt, ich finde es immer ganz furchtbar, wenn man seine eigenen Sprachnachrichten anhört, weil man manchmal noch eine Info da drin gegeben hat oder so. Aber es wird etwas besser.
Ja, ich kann auch tatsächlich sagen, umso mehr man sich selber hört, umso mehr gewöhnt man sich daran. Und meine Theorie ist ja, dass du hörst dich ja die ganze Zeit selber, wenn du sprichst, aber du hörst dich quasi über deinen Innen in deinem Schädel, ja, wie du dich hörst. Und ich glaube, das ist sehr ähnlich an deiner Stimme, aber halt nicht so, wie du denkst. Und dann kriegt man dieses Uncanny Valley, weißt du, über die 3D-Sachen.
Ja.
Und ich glaube, das ist es, weil es so ein bisschen falsch ist.
Es gibt doch auch, ich glaube, das war so ein Spiel, das hat meine Mama manchmal als Kind mit mir gespielt, wenn man so macht und redet, also seine Hände so zusammennimmt und an den Mund führt zum Ohr, dann ist die Stimme näher, wie andere das hören. Und ich fand das immer total witzig, weil das war wie, als wäre ich noch eine andere Person. Weil es ist auch immer so, ich stelle mir vor, meine Stimme ist ganz anders, genauso wie du es gesagt hast. Und dann muss ich aber sagen, für mich war ein total gutes Training Sprachnachrichten. Weil dadurch, dass Alessia und ich zwei Büros haben in zwei Städten, sind wir halt oft auch am Telefon und Sprachnachrichten. Und ich habe mich so daran gewöhnt, mittlerweile. Das, was wir schwer finden, ist, habe ich einen Hall, ne? So ein bisschen. Was wir schwer finden, ist zum Beispiel, wenn man einen Designvortrag hält und danach die ganze Aufnahme mit Video sich angucken, das ist ein bisschen hart. Wenn man dann noch sieht, dass man immer so macht zum Beispiel oder irgendwas.
Aber die Frage ist halt auch, ob man sich diese Sachen wirklich unbedingt anhören sollte. Hörst du also auch deine eigenen Sprachnachrichten nochmal an, um zu kontrollieren, ob du ja das Richtige gesagt hast?
So nicht, das wäre ein bisschen gruselig. Nee, eher manchmal gebe ich irgendwas durch, zum Beispiel kurz nach einem Call mit einem Kunden oder so, dass ich dann kurz durchgebe, das und das hat sie gesagt, weil ich keine Zeit für ein Protokoll hatte und dann höre ich mir es selber nochmal durch, weil ich es dann Alessia geschickt hatte. Und dann kommt man nicht drum herum und dann gewöhnt man sich ein bisschen dran.
Ja, das stimmt. Aber es ist wirklich, es ist reine Gewohnheit. Aber ich meine, bei euch beiden gibt es das ja ziemlich häufig, wo ihr einfach einfach remote arbeitet.
Genau,
als
genau.
Team.
Ja, genau. Also wir haben auch eine Freelancerin, mit der wir sehr gerne arbeiten, aus Athen. Wir haben in Düsseldorf verschiedene Leute und auch in Paris hatten wir mit einer lange gearbeitet. Das heißt, es war so normal, dass wir immer alle irgendwie remote arbeiten und Alessia und ich sowieso auch. Das ist auch so was Normales geworden, Videocalls, so wie jetzt, und telefonieren. Mhm. Ich hatte fast das Gefühl, durch die Pandemie hat man wieder gelernt, weil ich glaube, ich bin so ein bisschen die Generation Short Messages und alles mit Tippen. Und durch die Pandemie kamen die ganzen, haben wieder gelernt zu telefonieren. Nicht nur mit Video, auch ohne. Weil das fand ich immer witzig, da hat meine Oma immer Witze drüber gemacht. So, du bist immer so, du möchtest immer, ich und auch meine Cousine oder so, wir wollten nie telefonieren. Wir wollten immer alles nur schnell schreiben. Was tatsächlich so ist, wo ich dann irgendwie in der Pandemie gemerkt habe, dass ich mal wieder so richtig ein schönes dreistündiges Telefonat hatte. So wie mit, keine Ahnung, 12, als man das total aufregend fand, bevor es den ganzen Kram gab. Genau, das war,
ich glaube, es
schön.
Gibt halt auch für alles das richtige Kommunikationsmittel. Und wenn es wirklich einfach nur eine kurze Info ist, die irgendwie rübergeschickt werden soll, dann ist es super mit irgendwie WhatsApp oder so. Aber sobald es irgendwie komplexer wird, glaube ich, ist halt einfach wirklich sich austauschen zu können, ist halt einfach so viel effektiver, so viel schneller dann, dass ich das schon definitiv vorziehe. Was ich wirklich ein Unding finde eigentlich, ist, oder nicht ein Unding, eigentlich finde ich es cool. WhatsApp-Sprachnachrichten finde ich gut. Aber ich finde sie nur gut, wenn sie maximal 60 Sekunden sind. Mhm. Ich kann es, wenn mir jemand eine Sprachnachricht schickt, die 4 Minuten lang ist, dann werde ich sie einfach nicht anhören. Das ist nämlich eine Frechheit.
Ja, stimmt. Wobei ich habe 2 Freunde. Ein guter Freund aus Berlin, den ich nicht mehr so oft sehen kann leider, weil wir einfach beide so busy immer sind. Und wir haben es angewöhnt, das Podcast zu nennen. Wir sagen so, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Podcast von meinem Leben. Und dann kriegt man auch mal eine 5 Minuten Sprachnachricht. Das finde ich dann aber voll schön. Aber das geht natürlich nicht mit, hey, was ich dir noch kurz sagen wollte, und dann verquatscht sich jemand auf 5-6 Minuten. Da gebe ich dir absolut recht. Und es ist auch ein interessantes Medium, warum man so, also ich kenne das ja nur noch so von früher, weil kennt man so Anrufbeantworter. Da wollte aber niemand drauf sprechen. Und auf einmal lieben alle Sprachnachrichten. Finde ich total lustig. Also, beziehungsweise es gibt auch immer welche im Freundeskreis oder auch im Kolleginnenkreis, die dann sagen, oh, bitte keine Sprachnachrichten. Kann ich auch verstehen. Aber bei mir und Alessia ist das einfach super, manchmal super praktisch. Also, geht dann einfach schnell und man hat schnell. Oder auch, ehrlich gesagt, ein Briefing mal einer Person schicken. Also wenn wir jetzt mit einer externen Freelancerin zusammenarbeiten zum Beispiel, dann finde ich ein geschriebenes Briefing super, aber dazu nochmal eine Sprachnachricht, und bevor man zum Beispiel einen Videocall hat, also sozusagen nochmal als Zusatzerklärung, hat schon oft Missverständnisse verhindert. Und da muss ich sagen, es ist ein interessantes Medium geworden. Aber ja.
Ja, das stimmt. Es gibt für solche Dinge seine Berechtigung.
Genau.
Aber gut, es ist halt immer gewusst, wann man es einsetzt. Stimmt. Das ist halt immer die Sache. Man kann es halt auch wirklich absolut zu einer Bürde für die arme Person machen, die es dann hört. Weil diese Live-Updates, diese Friend-Podcasts, die ihr da quasi miteinander macht, ja, die sind ja eben schön, wenn du es irgendwie für deinen Best Buddy hast, der 800 Kilometer entfernt lebt. Aber wenn du es halt von deiner Kundin hast irgendwie, von der du eigentlich nur eine kurze Freigabe wolltest.
Guter Punkt. Das stimmt. Nee, da habe ich
höre ich daraus, dass sowas schon mal vorgekommen ist.
Nee, ich wollte gerade sagen, da habe ich, glaube ich, ziemlich Glück, weil bis jetzt ist das noch nicht passiert, sondern es sind echt immer so diese schönen Sprachnachrichten. Ich habe lustigerweise auch eine Freundin, wir haben beide einen Pudel jeweils, und ich bin erst seit 3 Monaten habe ich einen kleinen Hund, und das war so schön. Wir haben dann irgendwann gesagt, das ist unser kleiner Pudel-Podcast, weil immer wenn man mit dem Hund draußen ist, kann man der anderen Person erzählen, was zum Beispiel gerade gut oder schlecht lief. Das das ist auch so ein schönes Beispiel.
Mhm. Aber was gut. Für ein Pudel?
Einen kleinen, wir wissen nicht genau, ob es ein Zwerg oder ein Kleinpudel ist. Wir sind noch gespannt, weil er wächst noch.
Quasi was für einen Rucksack oder für die Handtasche.
Nee, zum Glück nicht. Also ich finde die auch süß, sondern der ist schon ein bisschen größer und auch einer, mit dem man gerne in den Wald geht und der sportlich ist. Nicht ganz so, aber ja. Es gibt nicht zu viel über Hund reden, sonst rede ich den ganzen Podcast nur über Hund. Das ist
ja, das können mit mir auch passieren. Vielleicht müssen wir einen Hunde-Podcast draus machen.
Ich glaube auch, weil ich kann da im Moment, auch zum Leid mancher meiner Freunde bestimmt, rede ich bestimmt zu viel über den Hund.
Ja, ich bin auch ein ziemlicher Hundenah. Und das Problem ist natürlich, dass Hundehalter und Halterinnen sind halt eigentlich genauso wie Eltern.
Voll.
Unerträglich für alle, die nicht dasselbe Leid teilen.
Und ich dachte immer, ich werde nicht so. Und natürlich bin ich genauso. Und natürlich Letztens waren wir auf einer Party, wo ein paar Leute mit Hunden waren und natürlich waren wir irgendwann in einer Ecke und haben die ganze Zeit über Hunde gesprochen. Dann war ich auch so, okay, ja, ist jetzt gut.
Ja. Aber es ist doch schön, man lernt auch über sich selber was und man lernt auch, dass man vielleicht gar nicht so besonders ist, wie man immer dachte.
Ach, das sowieso. Ich finde auch immer, alle sind dann doch irgendwie so ein Klischee, meine ich jetzt aber nicht böse, aber ich merke das über mich selber, dass ich so, es passt so. Natürlich habe ich bin Illustratorin, Designerin, natürlich habe ich irgendwie Tattoos, natürlich habe ich jetzt einen Hund. Und der Hund ist irgendwie natürlich ein Pudel. So, keine Ahnung. Ja. Beliebt sind auch Dackel.
Wie lange hast du die Tattoos schon?
Da habe ich tatsächlich angefangen im Abi. Und ich habe in Bonn mein Abi gemacht und in Bonn war ich tatsächlich dann, sobald ich 18 wurde, habe ich meine Mutter quasi überzeugt, ich mache mir jetzt mein erstes Tattoo. Sie durfte auch nichts mehr Nein sagen. Und dann habe ich ein Tattoo gehabt, das erste ziemlich große. Ich habe direkt groß angefangen und damit war ich die Einzige in der ganzen Schule. Und da ist mir es damals noch passiert, dass Leute zu mir kamen und einfach meinen Arm angefasst haben, weil das war so neu. Ich habe Abi 2009 gemacht. Da war das noch nicht in Bonn angekommen, dass jeder, also jetzt ist das ja eher so besonders, wenn jemand nicht tätowiert ist, vor allem in Berlin. Aber ja, das finde ich sehr lustig, dass ich mich noch daran erinnere, dass das war so richtig so, wieso hast du ein Tattoo? Was ist das? Und da habe ich das erst im Nachhinein hinterfragt. Das stimmt, das war ganz schön früh, auch mit 18.
Ja. Ich habe ja auch das ein oder andere Tattoo. Und ich würde nicht sagen, dass ich es bereue, aber ich würde es nicht nochmal machen. Weil
ich weiß, was du meinst.
Genau der Grund, den du sagst. Man wird so das eigene Klischee irgendwie. Und
voll.
Ich meine, besonders ist es halt erst recht nicht mehr.
Ja. Wobei, bei mir ist es anders. Ich finde es eher, was ich daran liebe, ist eine Chronologie eigentlich und man kann das nicht mehr verstecken. Also ich finde das eigentlich ganz gut an mich selber, dass ich sagen kann, keine Ahnung, ich fand irgendwie 2010 das cool und 2015 das und da war ich in Berlin, da war ich in Amsterdam und das war dann irgendwann für mich ich habe mir dann angewöhnt, zu Tattoo-Artists zu gehen, immer wenn ich reise oder wenn ich eine Zeit lang an einem Ort bin. Und dann ist es so ein bisschen so ein Sammelalbum geworden, muss ich sagen.
Das ist cool.
Und das gefällt mir wieder ganz gut und es ist eher das Problem, dass ich manche Tattoos jetzt gerne anders hätte. Ich weiß nicht, ob du das auch hast. Also ich habe zum Beispiel eins, das liebe ich, von einer super tollen Künstlerin aus Barcelona, Numi. Und von der hätte ich am liebsten einfach die meisten meiner Tattoos, weil die so mich überzeugt hat. Und dann kann man ja nicht mal sagen, Apfel Z, ich mache jetzt mal kurz das erste Tattoo, was ich mit 18 ausgesucht habe, was definitiv nicht mehr cool ist. Aber es erinnert mich auch an eine schöne Zeit in Bonn. Das ist auch wieder nicht so schlecht.
Ja, aber das, also ich habe das immer bewundert, wenn Leute das also als Sammelalbum machen, wie du sagst. Bei mir war es aber mehr so, ich habe es eher so batchweise immer gemacht. Das letzte große war, dass eine Tattoo-Künstlerin, die ich gut fand, aus Ungarn war hier in der Stadt. Und dann habe ich gleich den kompletten Arm machen lassen. Und das war hingehen. Zwei Sachen habe ich sie custom machen lassen, den Rest aus ihrem Flashbook rausgeholt und habe gesagt, komm, hack zu. Und wir haben ja beide jetzt eigentlich schon ein Level an zugemalt erreicht, wo das Schöne ja irgendwie ist, dass man auch irgendwie sagen kann, jetzt ist eh scheißegal irgendwie, jetzt kann ich mich auch zuhacken.
Das stimmt, wobei ich habe mir dann irgendwann geschworen, ich habe an den Armen und ein bisschen an Beinen, aber ich habe zum Beispiel dann gesagt, jetzt ist Schluss, weil ich möchte dann sagen, maximal noch die Arme, aber jetzt nicht, dass man, finde ich total hübsch bei anderen, aber für mich selber war so, ich möchte verhindern, dass ich irgendwann zu viel habe. So, oder Rücken nicht oder sowas alles. Also das war dann ganz gut und jetzt ist mein letztes Tattoo tatsächlich auch schon 3 Jahre her oder so. Also es ist dann nicht dieses. Weil es kann ja auch zu einer Sucht werden, wie alles im Leben.
Du, also bevor ich den Arm habe machen lassen, ich hatte den Rücken davor und ich habe, es sind 10 Jahre oder 11 Jahre oder so dazwischen verstrichen.
Perfekt,
also
das heißt, ist immer gut.
Aber es heißt absolut gar nichts.
Das heißt gar nichts.
Und all diese guten Vorsätze, die man irgendwann mal hat, wo nicht und was nicht und sowas.
Ja.
Ich habe auch schon aufgegeben, mir da zu glauben, was sowas angeht.
Da hast du auch recht. Vielleicht, wenn wir in 5 Jahren wieder reden würden, würde ich sagen, ach ups, da ist doch noch was dazugekommen, ja.
Ja. Ich habe ja vor ein paar Wochen mit Alessia, mit deiner Partnerin bei Studio Bob gesprochen und Dein Weg war ja aber ein bisschen anderer, oder? Ich meine, sie hat ja irgendwie diverse Umwege über Mexiko und so weiter gemacht.
Genau.
Du kamst quasi von Bonn nach Düsseldorf dann, oder wie?
Genau, also mein Weg war Bonn nach Düsseldorf und dann habe ich 2 Semester in Düsseldorf studiert, hier an der HSD. Und dann bin ich allerdings, hatte ich so ein bisschen so, ja, der Schritt ist mir nicht weit genug. Ich möchte nochmal woanders versuchen. Und ich weiß noch, da war ich in Istanbul und habe aus Witz sozusagen eine Bewerbung abgeschickt nach Berlin und dachte, wenn ich jetzt genommen werde, dann wechsle ich. Und auf einmal werde ich genommen und ich war ein bisschen überfordert.
Scheiße.
Ja, und dann war das auch so, na gut, okay, was mache ich jetzt? Ich hatte dann 2 Wochen Zeit. Ich war noch in Istanbul, komm zurück nach Düsseldorf und hatte 2 Wochen Zeit zu überlegen, möchte ich nach Berlin ziehen oder nicht. Hat mir auch total das Herz gebrochen, weil ich hatte die perfekte WG gerade mit 2 super guten Freundinnen in Düsseldorf. Das Leben war eigentlich super, aber ich glaube, in mir war so dieses, ich muss noch einmal, fühle mich so wohl in NRW, aber ich möchte einmal mal was anderes erleben, bevor man es nachher nicht mehr macht oder erst, weiß nicht, ich hatte so einfach, na klar, Berlin war damals auch und ist immer noch einfach so ein kreatives Sammelbecken. Ich habe gesagt, ich muss da eigentlich hin. Hatte mich, glaube ich, aber auch vorher nicht so richtig getraut, da zu bewerben. War ein bisschen schüchtern und hatte dann eben diesen Moment, komm, jetzt versuchst du es. Und dann habe ich tatsächlich zum Glück einen guten Freund gehabt in Berlin, wo der meinte, super lieb, du kannst erstmal auf dem Boden, auf einer Matte schlafen, was ich den ersten Monat auch gemacht habe. Das hat mich gerettet. Und im Nachhinein denke ich aber auch manchmal, wow, dass ich das gemacht habe innerhalb von 2 Wochen, ist auch extrem, ja, weiß ich nicht mehr, ob ich könnte nicht mehr so sprunghaft werden, aber ich fand, damals war es genau das Richtige für mich. Und dann hatte ich, glaube ich, 4, 5 Jahre in Berlin, die mir sehr gut gefallen haben, wo ich eben auch Alessia kennengelernt habe. Und dann aber auch gemerkt habe, ich bin doch im Herzen eine Kleinstädterin. Klein, Düsseldorf ist auch nicht super klein, aber ich habe gemerkt, Berlin ist mir einfach zu groß. Ich brauche dann doch dieses, aus Bonn kommend, ich mag das, wenn so kleine Dörfer in Städten sich bilden. Das gibt's in Berlin natürlich auch, aber ich hatte immer wieder dieses Gefühl, es gibt nicht mal eine Stammbar, Restaurant, irgendwas, wo sich immer alle treffen. Das ist bei uns in Berlin nicht so richtig entstanden und hier im Rheinland ist das so normal und es ist so, in Düsseldorf ist so ein Dorf gewesen, literally. Mhm. Und dann habe ich gesagt, irgendwie muss ich wieder hier hin. Aber das war quasi mein Weg von noch einen kurzen Schlenker Berlin, ein paar Jahre, was auch, glaube ich, richtig wichtig für mich war. Weil das doch nochmal den Horizont erweitert hat in mir.
Ich hatte auch mit Alessia darüber gesprochen, dass, weil sie ja schon auch so eine Affinität zu Berlin, also eine Hassliebe zu Berlin hat, wenn ich das richtig verstanden habe, zu einem gewissen Grad. Und ich glaube aber, diesen Liebe-Aspekt oder vielleicht auch dieses leicht gespaltene Verhältnis hat irgendwie jeder immer zu seiner Heimat, weil man es halt so gut kennt und es hat dich so geprägt und diese Prägung stellt auch Bedürfnisse her, irgendwie nach diesem Umfeld, glaube ich.
Total.
Und auf der anderen Seite möchte man aber eben auch noch andere Sachen sehen.
Genau.
Deswegen, glaube ich, hast du es da schon richtig gemacht, dass du dir das andere angeschaut hast. Und ich finde immer, das hat so eine Romantik. Ich glaube, die Leute stecken immer lieber die Romantik in die Ferne und sagen, dann ist sie in die große Stadt gegangen und hat da ihren Weg gefunden. Aber ich finde es eigentlich viel romantischer zu sagen, dann ist sie in die große Stadt gegangen und hat festgestellt, dass es gar nichts für sie ist und ist wieder nach Hause gegangen. Ich finde das irgendwie viel schöner.
Ja, und tatsächlich war das bei uns auch, ich weiß nicht, ob das Alessia so schon erwähnt hatte, aber bei uns war das auch, ich glaube, es wäre nicht so einfach gewesen, das, was wir gemacht haben oder diese Gründung eines Studios direkt in Berlin zu starten. Weil hier in Düsseldorf gibt es eine super gute Basis, von der man anfangen kann, weil ich habe das Gefühl, die Designstudios, die es hier gibt, erstmal untereinander sehr gut vernetzen, helfen. Man kennt sich hier schneller in der Stadt, die Wege sind kürzer, Leute helfen sich viel, weil es einfach nicht ganz so überlaufen ist wie Berlin, was natürlich wiederum Vor- und Nachteile hat. Das ist ja auch das, was Berlin so spannend macht, dass du Leute aus der ganzen Welt da triffst. Aber das hat hier tatsächlich dann auch schnell so die Runde gemacht und dadurch hatten wir dann auch echt lokal schnell Kundinnen, die natürlich auch manche online und irgendwie internationale Kundinnen, aber eben auch durch diese Düsseldorfer Basis am Anfang, glaube ich, war das der perfekte Start für uns. Das finde ich, manchmal unterschätzt man die kleineren Städte, glaube ich, dass die auch wirtschaftlich zum Beispiel super stark und interessant sein können als Standort. Aber ja, ich glaube, jetzt ist es die perfekte Mischung, weil natürlich Berlin auch immer dafür sorgt, nochmal das Auge mehr in die Zukunft zu richten, was Trends angeht. Das hört sich mal so abgedroschen an, ist aber wirklich so. Also wenn ich ich bin öfters eine Woche natürlich in Berlin oder mal zwei und wir arbeiten da zusammen oder auch Alessia, was sie mir sonst so mitteilt oder zeigt, da merkt man schon, die Uhren ticken da etwas schneller oder wie man das sagt. Also es geht ein bisschen, man kriegt ein bisschen mehr mit. Wobei ich sagen muss, Düsseldorf hat sich, seitdem ich damals zum ersten Mal hingezogen bin, also 2010, bis jetzt extrem positiv gewandelt, finde ich nochmal, ist viel internationaler geworden. Wir haben hier eine super spannende japanische Community, die ein ganzes Stadtteil geformt hat. Und es ist fernab endlich von diesem ganzen Könur-Klischee, ne? Weil ich glaube, das hat immer so dieses posch und reich und schicki Düsseldorf. Gibt es zu Teilen.
Was für ein Klischee?
Kennst du nicht die Kö? Die Kö ist diese Einkaufsstraße, okay, die so ganz schick ist. Da fahren auch gerne so tiefer gelegte Sportwagen einmal im Kreis rum. Und so.
Ja, die Straße gibt es in jeder großen Stadt.
Genau, und ich glaube aber, dass die halt in Düsseldorf tatsächlich sehr den Ruf geprägt hat. Vor allem so vor ein paar Jahrzehnten. Allerdings weiß ich durch meinen Großvater, der Architekt ist, dass er in den 70ern, 80ern war das für den so Düsseldorf war die Kunststadt. Also super, ja, super international und beliebt. Und ich glaube, das ist gerade, habe ich ein gutes Gefühl, dass Düsseldorf sich auch total spannend entwickelt und gar nicht so klein ist, wie man denkt. Jetzt habe ich ein bisschen Düsseldorf-Werbung gemacht, aber ich meine es wirklich.
Aber ich denke mir auch irgendwie durch diese ganze Internetisierung, die wir jetzt durchlaufen haben in den letzten 20, 30 Jahren, ich finde es auch nicht mehr so wichtig, irgendwie, wo man jetzt eigentlich sitzt und sowas. Die Einflüsse hast du immer überall jetzt. Und ich weiß, es gibt eine große Anzahl von Leuten, die Riesenfans davon sind, ja, wir müssen uns irgendwie alle live sehen, damit wir uns austauschen können und unsere Ideen irgendwie, keine Ahnung, fruieren. Aber ich habe nie so funktioniert. Ich schaue mir tatsächlich die Sachen lieber in meinem gewohnten Umfeld zu Hause auf dem Bildschirm an und glaube, ich bin dann vielleicht sogar offener für das, was ich da sehe.
Du hast schon auch recht, ja. Du hast schon auch recht, weil wenn ich mir überlege, in der Pandemie, wie viele Zeit man auch digital verbracht hat und trotzdem zum Teil super inspiriert war von, keine Ahnung, irgendwelchen neuen Illustratorinnen, die man auf Instagram entdeckt hat oder irgendwas und guten Podcast gehört hat und plötzlich gefühlt hat, als wäre man in einem anderen Land. Das stimmt schon, ja.
Als ihr Bob gegründet habt, hattest du davor schon einen Job oder bist du direkt in die Selbstständigkeit gestiegen?
Nee, genau. Ich glaube, da bin ich auch sehr dankbar drüber. Ich hatte so verschiedene Zwischenschritte. Ich habe, seitdem ich in Berlin studiert habe, hatte ich mich schon selbstständig gemacht, so auf Mini-Ebene und immer mal wieder schon erste Kleinigkeiten gemacht nebenher. Und dann, als ich nach Düsseldorf gekommen bin, in Berlin hatte ich ein Praktikum gemacht, was sehr spannend war, die mir auch nochmal geholfen hat, so in diesen Weg, so erste Steps zur Selbstständigkeit, weil das war eine freiberufliche Creative Directorin, die hat viel so Stop-Motion-Videos gemacht, das war mega spannend damals. Ich glaube, heute gibt es davon leider nicht mehr so viel, aber das war super spannend, weil wir wirklich aus Papier so komplette Animationsvideos gemacht haben. Und von ihr konnte ich ziemlich viel lernen, so in diesem trau dich ruhig auch alleine was zu machen. Und dann bin ich aber nach Düsseldorf gekommen und habe auch, es war eine Mischung, um ehrlich zu sein, aus ich war total interessiert am Agenturleben und Krankenkassen sind verdammt teuer. Also ich war plötzlich so aus dem Studium raus und habe gedacht, oh, diese kuschelige Decke der Sicherheit ist weg und ich muss jetzt das alles selber hinkriegen. Und dann habe ich tatsächlich gemerkt, es ist einfach noch zu früh für mich, um komplett selbstständig zu werden. Ich war noch zu unerfahren und war dann total dankbar, dass ich bei Kitukatsu, heißen die auch in Düsseldorf, dass ich da, ich glaube erst Junior und dann war ich auch Senior Designerin bei denen und das war eine total tolle Zeit, weil ich dann auch eben gemerkt habe, wie gerne ich im Team arbeite, dass ich gar nicht eine solo selbstständige Person sein möchte. Ich möchte gar nicht irgendwie, habe auch viel Illustration gemacht und eine Zeit lang dachte ich, mein großer Traum ist es, eine Illustratorin zu werden, die davon leben kann. Und dann habe ich aber gemerkt, ich finde das total toll, wenn andere das machen, für mich selber aber echt irgendwie langweilig, immer nur alleine. Du kriegst einen Auftrag, dann machst du eine Illustration und weiter geht's. Und ich habe so schnell gemerkt, dass ich es liebe, mit anderen Leuten zu kollaborieren, zusammenzusitzen, zu sprechen, irgendwas durchzuplanen und auch vielleicht sogar größer zu denken als das, was ich selber kann, sondern zu gucken, ey, was kann jemand anderes? Dann hole ich den dazu oder sie und dann können wir das Projekt auf die nächste Ebene bringen. Und ich glaube, daraus kam dann eben auch, als ich Alessia getroffen habe, dieser Moment, wow, wenn sie nochmal auf meine Sachen drauf guckt, werden die besser. Ich kriege ihr Feedback oder sie arbeitet nochmal über dieselbe Datei drüber und es gefällt mir besser, als wenn ich jetzt nur dran alleine gearbeitet habe. Und ich habe halt gemerkt, dass ich so ein bisschen das Gegenteil bin von so egozentrisch, ich möchte jetzt, das mein Stil, sondern ich habe gemerkt, wow, nee, bitte, bitte, arbeite drüber, ich finde das richtig toll. So. Mhm. Aber ich kann dann auch jeden verstehen, der sagt, nee, ich möchte das für mich selber alles, ich möchte niemanden meine Datei lassen. Aber tatsächlich für mich habe ich so gemerkt, das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Und dass man eben auch Leute zusammenbringen kann durch die Arbeit.
Aber dann hättest du ja auch noch weiter in die andere Richtung gehen können und in eine große Agentur gehen können.
Was? Das stimmt. Ich habe aber dann auch gemerkt, dass ich gleichzeitig auch, ich glaube so dieses, also mein Großvater war selbstständiger Architekt, meine Mutter ist selbstständige Illustratorin. In mir ist eben auch dieses Gründerinnen-Gen und meine ganze Familie hat mich auch immer, mein Opa hat mich bei jedem Familiendinner gesagt, bist du endlich selbstständig? Hast du endlich deine eigene Firma? Was in anderen Familien, glaube ich, das Gegenteil ist. Dass immer, Gott, mach dich bloß nicht selbstständig. Und bei uns ist es halt wirklich so gewesen, dass ich dadurch gemerkt habe, die hatten auch so meinen Rücken in der Hinsicht, dass das irgendwie toll war zu sagen, das habe ich jetzt aus dem Englischen übersetzt.
Ja, ich habe es mir auch gerade gesagt. Sie standen hinter dir.
Ich rede so viel Englisch am Tag. Gott.
Das passiert mir aber auch gerade mit dir, weil got your back ist so ein schöner Ausdruck eigentlich. Ja.
Okay, was habe ich da gesagt? Naja, genau, aber dass dadurch, glaube ich, das immer schon so in mir drin war, dass dann da doch schon auch noch dieses, okay, meine eigene Vision, aber mit anderen Leuten bitte. Mhm. So, ja. Das ist vielleicht, das war eine gute Frage, ja, stimmt.
Aber das hat sich ja so mit Alessia, hat sich ja eigentlich so ergeben, oder? Ihr habt euch halt zusammengefunden, genau. Und hat sich einfach gut gefügt. Meinst du, oder hattest du die Idee schon davor? Meinst du, hättest dir vielleicht jemanden gesucht, wenn sich das mit Alessia nicht exakt
das
so ergeben hätte?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich hatte immer schon so ein bisschen das Gefühl, im Studium zum Beispiel war ich manchmal neidisch, wenn sich andere Leute so in perfekten Arbeitsgruppen gefunden haben. Ich dachte immer, Mann, das ist so toll, wieso habe ich nicht, also ich hatte so zum Teil Leute und auch gute Freunde, aber es war nie so ganz so, wie das dann mit Alessia entstanden ist, dass es so geklickt hat und dass er dann gemerkt hat, okay, wir können so gut zusammenarbeiten, wir kommen aufs nächste Level irgendwie. Ich hatte mich da im Studium nie so gefunden gefühlt. Und dann ist es tatsächlich in der Hinsicht so gewesen, dass ich gemerkt habe, durch Alessias Einfluss hatte ich dann auch das Selbstbewusstsein, noch mehr an uns zu glauben. Weil ich glaube, das ist das, ich bewundere Leute total, die sagen, ich hätte ja auch sagen können, ey, ich gründe alleine Agentur und hol mir Leute dazu. Das hätte ich mir, glaube ich, nicht getraut. Ich glaube, rückblickend weiß ich hätte eine Co-Founderin gebraucht und in dem Fall war Alessia die perfekte Person für mich, weil Alessia eben auch ihre Mutter ist selbstständige Zahnärztin, anderer Bereich, aber eben auch so diesen Mut mitgebracht hat und dann auch manchmal, wenn ich gezweifelt habe, so, ach Quatsch, das wird super, weiter geht's und andersrum. Das heißt, da glaube ich, alleine wäre ich vielleicht irgendwann bestimmt mal zwischendrin eingeknickt, wenn es mal schwer wird oder wenn man den ersten Mal merkt, keine Ahnung, wie teuer ein Anwalt und eine Steuerberaterin ist oder alles und keine Ahnung.
Ja, es kann schon auch scary sein, aber genau. Da hilft es natürlich sehr, wenn einem das schon jemand vorgelebt hat, also auch in der Familie,
ja,
wenn Selbstständigkeit halt irgendwie so ein normales Ding ist und nicht irgendwie so dieses Freak-Ding für nur irgendwie, keine Ahnung, Bill Gates-Types oder sowas.
Nee, total.
Ganz normale Menschen können
genau,
das
genau,
machen.
Voll. Wobei ich dadurch auch immer gemerkt habe, also auch von meiner Mutter, die manchmal auch gesagt hat, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen und ich erinnere mich über die Kindheit durch super viel kreativer Einfluss, aber eben auch oft, meine Mutter arbeitet lange und viel und immer, so wie selbst und ständig, also selbstständig, ne, dieser Spruch. Und sie hat auch manchmal zu mir gesagt, oh, mach doch was anderes. Weil das ist halt auch eine Realität. Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, wie oft meine Mutter gut gelaunt war, weil sie tolle Projekte hatte und das verwirklichen konnte, worauf sie Lust hatte. Und sie hat das halt alleine gemacht. Und das fand ich auch schön für sie total. Und dadurch habe ich aber wahrscheinlich auch gemerkt, mir würde es mehr Spaß machen, wenn ich ein bisschen so ein Team habe oder wie wir das auch gerne im Büro machen, wir sind ja auch nur ein ganz kleines Team, aber dass wir super gerne zum Beispiel, mein Mann hat auch eine Designagentur, wir arbeiten super gern zusammen oder wir arbeiten super gern mit so einer Agentur aus Essen zusammen, die eher im Bereich Strategie sind. Da merke ich eben, es geht auch über die eigene Agentur hinaus, dass ich Lust habe, Leute zu verbinden wieder.
Ja, das habe ich gesehen, dass ihr ziemlich viel so kollektivmäßig arbeitet und das finde ich ja auch total cool. Da habe ich irgendwie nie die richtigen Leute dafür gefunden, glaube ich. Vielleicht habe ich auch nicht ernsthaft gesucht, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Aber da war ich immer ein bisschen neidisch drum, wenn man eben nicht nur eine Person mit drin sitzen hat, sondern tatsächlich irgendwie einfach so ein Netzwerk, wo man einfach mal anrufen kann und sagen kann, hey, hast du da irgendwie Ahnung von oder hast du da Lust drauf und so weiter und so fort.
Genau, das hat sich aber auch tatsächlich organisch und natürlich, oder sagt man organisch, aber auf jeden Fall natürlich so ergeben. Es war nie so, okay, das ist jetzt unser Plan, wir finden die und jetzt machen wir auf jeden Fall, wir wollen mit dieser Agentur was machen, sondern es war meistens so, weiß ich nicht, man hat sich irgendwie, das ist wieder auch so ein Düsseldorf-Ding, man hat sich dann auf irgendeinem Dinner kennengelernt und gemerkt, wow, das ist ja total nett, lass uns doch mal was zusammen machen. Oder natürlich ist es auch einfacher, wenn der eigene Mann eine Agentur hat, dann hat man da eh auch schon natürlich eine private Verbindung. Also da denke ich, das kann man auch so nicht planen. Ich glaube aber trotzdem, dass Alessia und ich schon seit der Gründung immer sehr offen waren für neue Menschen. Also weil wir immer schon gedacht haben, ey, wir probieren es einfach aus mit irgendwie einer Freelancerin oder mit einer auch bei Praktikantinnen oder so, dass man sich ruhig ein bisschen so Vorvertrauen gibt und einfach mal guckt und nicht eben zu sehr denkt, das ist alles unsers, das darf niemand anfassen. So, ne? Und ich glaube, da muss man so ein bisschen so eine Offenheit mitbringen. Und dann findet man die Leute und dann siebt sich das so über die 6 Jahre, wie wir jetzt in dieser Konstellation arbeiten, auch raus. Wer sind die Leute, mit denen man gerne immer wieder arbeiten kann und bei welchen passt es menschlich total, aber es hat dann doch nicht ganz so geklappt. Ne? Also das ist ja auch normal, dass das passiert.
Aber ich finde es auch einen guten Punkt mit diesem, so dieses, das ist unseres und das darf niemand anders haben oder da darf niemand anders ran. Und da geht es ja um Ideen eigentlich.
Genau.
Und ich finde es immer ganz spannend, so Ideen, ich glaube, man neigt gerne dazu zu sagen, das war meine Idee. Ja? Mhm. Da hätte niemand anders drauf kommen können, weil ich einzigartige Schneeflocke durch all meine Prägungen und Erlebnisse bin da jetzt drauf gekommen, durch Gottes Willen oder was auch immer. Ja? Aber ich meine, gerade in, also jetzt springe mal in ein anderes Feld, aber gerade wenn man so Erfindungen anschaut, ja, ob die Glühbirne oder Elektrizität, solche Sachen werden ja oft zeitgleich gefunden oder versetzt um ein paar Jahre, ja, oder dann Newton und Leibniz und so. Und ich glaube, es gibt schon viele Dinge, wo Ideen, die Zeit ist reif dafür und der Grund ist geschaffen dafür, dass das der nächste Schritt aufkommen kann. Und es ist eher so, wer sieht es, wer entdeckt es. Ich glaube, oft entdeckt man sowas mehr, als dass man es kreiert aus dem Nichts heraus.
Ja, ja, okay, das stimmt. Das ist auch interessant. Ich glaube auch, ich hatte mal einen ganz tollen Kurs an der HTW in Berlin, als ich da studiert habe. Und da hat uns die Dozentin gesagt, ich glaube, Anna Henkel Donnersmark heißt sie. Sie hat gesagt, genau, ich liebe diesen Namen auch. Sie hat gesagt, eigentlich sind Designerinnen Leute, die Dinge, die es schon gibt, nur anders zusammenbringen und editieren. Also egal jetzt ob Ideen oder ob irgendwie Stile, du, was nicht heißen soll, klauen, sondern du hast nur verschiedene Einflüsse aus verschiedenen Epochen oder verschiedene Materialien, verschiedene Stile und du editierst und setzt neu zusammen. Und dafür musst du natürlich ein gutes Gefühl haben oder einen guten Timing auch manchmal. Ne? Also ich meine, das hört sich einfacher an, als es dann ist, aber das ist mir immer im Kopf geblieben, weil ich fand, da hat sie sehr recht mit. Und glaube, dann kam auch noch diese ganze Instagram-Generationswelle, wo dann ja eh sehr viel guckt man, also die ganze Welt ist plötzlich im Austausch. Das ist wie eine große Klasse an Illustratorinnen, die können alle gegenseitig den Stil sich angucken. Natürlich sind da Referenzen, die sich überschneiden und Influences, die sich irgendwie überkreuzen. Und dann kommt irgendwo was raus, was aber dann im Endeffekt doch die Summe ist von mehreren oder Hunderten von Köpfen. Also darüber denke ich manchmal nach, dass das schon spannend ist, ob man irgendwann rückblickend auf so eine Art Instagram-Epoche, jetzt zum Beispiel auf Illustrationen bezogen oder auf Design, ob man so denkt, oder Pinterest, oh mein Gott, Pinterest, ja. klar, wichtig ist natürlich, dass man dann nicht nachmacht, das ist ganz wichtig. Und dass man eben, wenn man umso mehr Leute man auch mit reinlässt, umso mehr kann man natürlich auch was Individuelleres noch schaffen. Weil wenn einer mit einer guten Idee kommt, der nächste arbeitet wieder drauf und der nächste wieder, dann ist da ja automatisch was total Individuelles draus entstanden, weil das sich schon gemixt hat aus 3 Köpfen. So.
Ja, und auch mit dem Nachmachen, muss ich sagen, werde ich immer offener, was das angeht. Früher hätte ich auch gesagt, wenn irgendjemand meine Idee klaut, dann ist das, also dafür kann man ihn an die Wand stellen oder schießen, das ist also sofort keine Frage. Mittlerweile weiß gar nicht, weil das Problem ist, es wird immer Leute geben, die gute Ideen kopieren. Mhm. Ja. Vielleicht sollte ich mich einfach freimachen davon, dass ich damit so Probleme habe. Ich fand es ganz interessant mit Sarah Illenberger, kennst du die?
Auch Illustratorin aus Berlin, oder?
Ja, genau. Ja. Aber ihre Illustrationen sind ja mehr so mit Gegenständen. Also ich finde, sie sieht immer clevere Sachen. Mhm. Also sie macht halt dann eine Vase, die aussieht wie eine Popcornschale oder sowas. Ja. Also so, sie nimmt Sachen auf und ich glaube, sie geht einfach durch die Welt und sieht Dinge auf eine Art, wie sie andere Leute nicht sehen, mit Möglichkeiten, wie sie auch genutzt werden könnten und setzt das dann halt um. Und das ist natürlich was extrem gern dann wieder kopiert wird. Mhm. Und ich glaube, da ist halt auch ihre einzige Chance, ist halt einfach weiter neue Ideen zu kreieren, anstatt irgendwie anzufangen, irgendjemanden zu verklagen oder so, weil das wäre eh ein Spiel, das niemals aufhört.
Dann. Nee, das stimmt auch. Also ich habe so ein ähnliches, nicht ganz genau das gleiche Beispiel, aber ich hatte so einen Moment, da habe ich noch zu Studienzeiten damals eine Visitenkarte rausgebracht. Das hört sich jetzt so simpel an, aber ich hatte einen Tumblr-Blog, da war, ich glaube, das war 2012 oder 13, da war Tumblr groß, kann man sich nicht mehr so vorstellen, aber da war...
Ich vermisse Tumblr.
Ja, ich auch. Ich vermisse es. Ich mochte das, weil es auch keine Likes, es gab nicht diesen Pressure von Likes, sondern es war einfach nur so für sich selber. Auf jeden Fall hatte
Shares.
Ja, Shares
gab's. Keine Likes, Shares. Ja. Ich habe auch die Mechanik schon ein bisschen vergessen wieder.
Und dann hatte ich einen Bekannten aus der Uni und der Alalay heißt, der hat auch ein Druckstudio immer noch für Letterpress. Und der hatte damals die Idee, lass mal eine Letterpress-Visitenkarte rausbringen. Und dann hatte ich die Idee, so ein bisschen in meinem Stil. Mir wurde oft damals auch in der Uni gesagt, in Berlin, so, oh, das ist alles viel zu bunt und zu candy. Und ich habe so rosa und pink geliebt, während gerade in der Uni mehr so, mach mal bitte ganz viel schwarz-weiß. Und wieso machst du so wenig mit Typo? Und ne, ich war glaube ich, immer so manchmal so ein bisschen auf so einem Selbstfindungstrip und hatte mehr Fans aus dem Ausland zum Teil amerikanische Leute haben mir geschrieben, wie cool die Farben sind. Egal, ich schweife ab. Auf jeden Fall, da hatte ich dann die Idee, ich mache mit Letterpress eine pinke Visitenkarte auf so einem schönen Colorplan rosa Papier oder pink, ich weiß nicht mehr genau. Und dann hatte ich die Idee, dass man die so drehen kann. Hab die hochgeladen und hatte aber so ein bisschen Angst, so, ach, das interessiert eh niemand. Und hatte dann aber die Worte von einem anderen Dozenten im Kopf, der meinte, lieber jemand klaut eure Sachen, aber dafür werden sie gesehen, als dass ihr euch zu Hause in der Schublade verschimmeln und kein Mensch jemals sieht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, traue ich mich jetzt, mach damit ein bisschen Werbung für meinen Tumblr. Und dann ist das halt, das ist so, das glaube ich, das krasseste Mal, wo mir das passiert ist, es ist komplett viral gegangen. Auf jedem Blog, überall war diese Visitenkarte, weil, glaube ich, in dem Moment noch nicht so viele Leute poppiges Design oder Illustrationen mit Letterpress gemischt hatten. Jetzt sieht man das total oft. Natürlich war ich auch nicht die Einzigste. Es gab bestimmt irgendwo auf der Welt eine andere Person, die das auch hatte. Aber es waren halt noch nicht so, es war noch kein Trend. Und auf einmal wurde das danach unter anderem nicht nur durch mich natürlich, sondern durch diese neue Impulse. Und dann sah ich sehr viele, die diesen Stil auch nachgemacht haben. Aber es war total spannend, am Anfang davon zu stehen und dann nicht zu denken, Mann, jetzt habe ich so eine ähnliche Visitenkarte irgendwo gesehen, sondern ich dachte mir eher, hey, das gibt mir eigentlich ein gutes Gefühl, dass ich da einen richtigen Instinkt vielleicht für Dinge habe. So. Und das hat mir tatsächlich damals ein gutes Selbstbewusstsein gegeben, obwohl ich erst dachte, oh Mann, was mache ich jetzt damit?
Aber ich glaube, das mit dem Selbstvertrauen geben, dass du den Instinkt hast, das ist eigentlich der viel wichtigere Teil, weil am Ende kommt es halt nicht darauf an, dass du eine gute Idee hast, ja, sondern dass du immer wieder gute Ideen hast.
Stimmt
auch. Und da muss man sich ja eigentlich beweisen. Ja. Weil am Ende machen es ja nicht die 400.000 Likes aus, die oder neue Shares oder whatever es
genau,
ist auf deiner Plattform, sondern dass du halt das reproduzieren kannst.
Ja, genau. Und das war das auch, was mir dann irgendwie wieder so einen Frieden innerlich gegeben hat, zu denken, ich bin jetzt nicht gestresst, wenn da jetzt, weil ich habe teilweise Sachen gesehen, das war damals auch noch schwieriger im Internet, so eine Art Wasserzeichen zu hinterlassen. Das heißt, Leute haben das auf deren Tumblr als ihre Visitenkarte geteilt und so. Also das war halt überall und ich hatte keine Kontrolle mehr darüber. Und da stand dann auch nicht irgendwie mein Name. Da stand zwar mein Tumblr, aber wer tippt denn von der Visitenkarte als Foto den Tumblr ab? Also das heißt, es hat mir vielleicht auch einen oder anderen Follower mehr gegeben, aber es hatte halt trotzdem dieses keine Kontrolle, was du da rausgegeben hast. Aber eben genau, du hast es perfekt gesagt, finde ich, es hat mir dieses Selbstbewusstsein zum ersten Mal gegeben, du bist da auf einer richtigen Spur, mach mal weiter. Und nicht, wie man sich oft, also so ging es mir im Studium ziemlich oft, vor allem in einer Stadt wie Berlin, sehr, sehr eingeschüchtert. Was will ich überhaupt? Warum finde ich rosa und Smileys cool? Und mittlerweile weiß ich, das war schon ein richtiger Impuls. So.
Aber, du hast ja gemeint, in Düsseldorf wurdet ihr sehr freundlich angenommen dann eigentlich.
Ja, würde ich schon sagen.
Und ich will, es ist ein Thema, das ihr selber auch häufig angesprochen habt, also Frauen im Design.
Oh ja.
War das? Ah ja, das.
Ja, ja.
War das Aber hast du das Gefühl gehabt, dass es irgendwann eine Rolle gespielt hat tatsächlich, also in deiner, mhm, in deiner tatsächlichen Arbeit? Oder war das mehr so eine individuelle Geschichte?
Also das ist so eine Frage, die wurde uns wirklich lustigerweise so oft gestellt, weil wir hatten dann auch, wir hatten selber nicht gedacht, dass dieses Thema so auf uns zukommt, weil wir eben, glaube ich, dadurch, dass wir zwei selbstständige Mütter schon miterlebt haben, war das für uns so selbstverständlich zu denken, ja klar, gründen Frauen. Tatsächlich haben wir aber dann schnell gemerkt, weil es für uns so selbstverständlich ist, was man selber als selbstverständlich wahrnimmt, ist ja, da hat man dann keinen Blick dafür, wie besonders das für andere ist. Als wir dann durch Jessica Walsh und das Ladies Wine Design auch rausgefunden haben, wie selten das ist und wie erschreckend die Zahlen, ich glaube 2018 und 19 zu der Zeit, wo wir gegründet haben, waren, dass irgendwie weniger als 1% aller Designbüros weltweit von Frauen geführt oder gegründet worden sind. Also das waren so Zahlen, wo wir dachten, hä, das kann ja gar nicht sein. Da wurde uns das bewusst, dass das eben doch ein Thema ist, wo wir uns vielleicht auch mehr für einsetzen sollten, das auch sichtbar zu machen, als wir am Anfang vielleicht vorhatten. Ich hoffe, das habe ich gut erklärt. Aber so dieses, mhm, okay, das ist ein Thema, dazu werden wir auch gefragt. Und dafür, das hat uns aber zum Teil auch Türen geöffnet, weil wir gemerkt haben, es gibt eben auch auf Kundinnenseite und auch auf Zielgruppenseite Leute, die genau vielleicht beraten werden wollen von zwei weiblichen Gründerinnen, weil die sich vielleicht mehr reinversetzen können, was braucht die Gründerin von einem Startup oder von irgendwie einem, ne, auf Kundenseite eben auch, dass es die Frauenperspektive doch wichtiger ist, als sie repräsentiert ist. Ja, es irgendwie, das hat uns gut in die Karten gespielt, glaube ich. Und es hat uns auch einen Vorteil eröffnet, dass wir gesagt haben, wir trauen uns, diese Debatte auch einzugehen und darüber zu reden. Und wir hatten da eine Zeit lang auch dieses Chapter Ladies Wine Design in Düsseldorf dann. Das war dann so ein Netzwerktreffen für Frauen. Wir glauben, wir fanden es nur jetzt, war einfach zu viel. Und wir haben es dann jetzt übergeben an Kolleginnen, weil wenn man schon eine Agentur leitet, ist es uns alles ein bisschen über den Kopf gewachsen. Nach wie vor sind wir aber sehr froh, dass wir das damals gemacht haben, weil wir dadurch auch eben gemerkt haben, ein Moment, der für uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig war, ist, wir kamen in den Raum und da waren irgendwie 10 Frauen, die zusammen über ihre Arbeit gesprochen haben. Und eine meinte, endlich traue ich mich mal, meine Arbeiten zu zeigen, weil wenn in einem Raum noch 10 Männer sitzen, bin ich oft eingeschüchtert und zu schüchtern zu zeigen oder darüber zu reden, was ich mache. Und ich glaube, Alessia und ich waren nie besonders schüchterne Personen und deswegen waren wir so, wow, stimmt, das ist auch nochmal so ein Punkt. Mhm. Das ist total schwierig. Und auch wir haben im Studium Momente gehabt, wo man schon merkt, es ist irgendwie bizarr, dass mehr Frauen im Durchschnitt Design studieren, also so war es zu unserer Zeit, und danach mehr Männer draußen gründen oder in größere und höhere Positionen aufsteigen. Es kann auch viele Gründe, ich will da gar nicht zu sehr ins Detail, aber es war tatsächlich was sehr spannend auch für uns war zu bemerken und dann eben auch damit umzugehen. Uns ist es immer nur wichtig, nicht zu sagen, wir haben uns nie gefühlt, als wären wir dadurch im Nachteil, muss man schon auch sagen. Also es war jetzt nicht so, klar, es gibt vielleicht mal den einen oder anderen Termin, wo man das Gefühl hat, Männer werden vielleicht ernster genommen, aber, und wir waren am Anfang so, oh süß, nur zwei kleine Frauen. Aber dass man dann doch schon merkt, je nachdem, wie man den Ton setzt und wie viel Erfahrung man da mitbringt, kann man auch ernst genommen werden ziemlich schnell. So.
Und es sind ja auch mehrere Faktoren. Nicht nur, dass ihr Frauen seid, sondern auch, dass ihr wart ja auch jung. Genau, das kommt auch noch hinzu. Ja. Also ich meine, junge Männer werden auch nicht so ernst genommen wie ältere Männer.
Das ist auch ein guter Punkt, ja.
Aber du willst nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich würde tatsächlich gerne ein bisschen mehr ins Detail gehen.
Okay, klar.
Weil diese Frage wird nämlich mir ständig gestellt, warum im Podcast nicht mehr Frauen sind.
Okay,
und es ist halt einfach, weil ich nicht so viel Frauen sehe, die da draußen sind, die auf dem Level auch mitspielen und den Erfolg dafür auch kriegen irgendwie. Mhm. Und ich habe keine Erklärung dafür, aber ich meine, du bist jemand, der sich mehr damit beschäftigt hat. Deswegen würde ich gerne von dir ein paar mehr Details dazu hören.
Ja, es ist tatsächlich schwierig zu beantworten, weil ich glaube, ich kann nur sagen, was ich eben schon gesagt habe, dass Alessia und ich das so ein selbstverständliches Bedürfnis hatten zu gründen, dass wir dadurch, glaube ich, nicht gemerkt haben, dass das ein Hindernis ist, dass wir Frauen sind, ne? Aber dass wir dann doch gemerkt haben, dass es vielleicht ein Hindernis ist oder dass da mehr Angst ist. Ich glaube tatsächlich aber auch sowas wie Ladies Wine Design hat viel bewirkt. Also wir kennen nach unseren Treffen, nicht, dass wir das jetzt, also es ist nicht wegen uns, aber vielleicht wegen der Tatsache, dass das mehr sichtbar wurde, wissen wir auch von anderen Studios, die jetzt von Frauen geführt und gegründet worden sind in Deutschland, habe ich bestimmt, es sind jetzt nicht ultra viele, die ich mitbekommen habe, aber ich habe bestimmt 6 oder 5 bis 6 Studios mitbekommen, wo sich jetzt Frauen trauen zu sagen, ey, komm, wir gründen zusammen. Also ich glaube, es hat total, also Jessica Walsh kann man da, glaube ich, viel verdanken, weil die hat das schon sehr auf den Schirm gerutscht. So, hey, was ist denn hier los? Ich glaube, sie selber hatte auch nicht alle Antworten und wir haben nicht alle Antworten, warum das so ist. Ich glaube, da kommen auch ultra viele Faktoren zusammen.
Ja, ja, klar.
Ich glaube aber, was geholfen hat, war, das sich klar zu machen und zu sagen, muss das so bleiben oder können wir es vielleicht alle zusammen ein bisschen verändern, ohne dass jemand sich da reindrückt in eine Rolle, die er gar nicht haben will. Weil ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, ich kenne auch ganz tolle Designerinnen, die sagen, nee, gar keine Lust selber zu gründen, ich will lieber für jemanden arbeiten und bin da in einer hohen Position. Ne? Das ist ja natürlich auch möglich. Und das muss, ja, und ich will jetzt nicht zu sehr in diese Gründe, warum ist es wohl so gewesen, weil dann fängt man wieder so an zu überlegen, weil dann sind wir irgendwann in einer politischen Diskussion oder über eine Gleichberechtigung.
Ja, wir unken auch nur dann letzten Endes.
Genau.
Aber meinst du, dass tatsächlich das Frauen was im Weg steht heute noch?
Ja,
und
also.
Dass da wirklich ein systemisches Problem ist oder dass es ihnen mehr vorgelebt werden muss von Frauen, damit die Inspiration und der Mut dann dafür da ist?
Ich glaube beides, weil ich glaube, es hilft total, wenn man Vorbilder hat. Mir hat es total geholfen, damals Jessica Walsh, das fand ich total inspirierend, aber auch Kate Moros damals noch, jetzt Iris Moros, super inspirierend für mich. Solche Figuren haben mir natürlich auch zusätzlich zu meiner eigenen familiären Background eine Vision gegeben, wer da draußen ist oder was es da für Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, Instagram hat 1000 Nachteile, aber hat eben auch den Vorteil, dass plötzlich Frauen weltweit und ihre Designs oder ihre Illustrationen oder ihre Büros oder Studios sichtbarer wurden. Und dadurch war man natürlich dann plötzlich mit, keine Ahnung, 24 inspiriert und hat gesagt, die haben das geschafft, vielleicht schaffe ich sowas ja auch. So. Mhm. Also das ist, glaube ich, ein voll wichtiger Punkt, weswegen ich eben diese Netzwerke auch immer total toll finde. Kann ich auch nur jedem ans Herz legen, der sich dafür interessiert, dass man sich da ruhig traut, auch mal hinzugehen. Wir waren am Anfang da auch ein bisschen so, was kommt jetzt auf uns zu? Aber dann war es total cool. Und das andere ist natürlich schon, da gab es jetzt von Jan Böhmermann, fand ich, eine sehr gute Folge nochmal zu dem Thema, wenn man heiratet und wie da immer noch alte Strukturen drin sind, dass man zum Teil eben ja auch immer noch sehr benachteiligt ist. Also kann ich sehr empfehlen, denn die Folge von Jan Böhmermann über Ehe. Da wird, finde ich, gut nochmal erklärt, dass wir eigentlich noch Probleme haben, die sehr strukturell verhindern, dass Frauen und Männer wirklich gleichberechtigt sind. Auch wenn es nach vorne nicht so wirkt in Deutschland natürlich. Aber ich glaube, spätestens bei Familienplanung merkt man das ja auch. Da gibt's die einen, die das total toll finden, genauso, und sagen, ich bleib gern zu Hause. Aber es gibt auch, da will ich jetzt nicht zu viel drüber sagen, weil ich habe selber keine Kinder, aber ich weiß, dass da eben auch immer noch eine große Hürde ist. Ich glaube, da hatte ja auch von iCandy, hattest du, glaube ich, auch einen Podcast. Und da war eine Folge auch zu dem Thema mehr. Deswegen will ich da nicht zu viel sagen, aber ich denke, es ist eine Mischung aus beidem und es ist super. Ja, super spannend und wichtig, dass man darüber nachdenkt und nicht nur sagt, das ist irgendwie alles schlecht, aber sondern zu überlegt, wie kann man das für sich selber vielleicht ändern oder was kann man selber sich vielleicht auch für, welchen Mut kann man sich selber auch zusammennehmen?
Mhm. Ja, ich kenne mich da auch jetzt nicht so aus, was vor allem so Familienplanungssachen angeht, weil ich auch nicht in der Situation war. Aber ich finde so ein bisschen, ich weiß aber nicht, an was für einem Punkt wir sind, ja, aber ich natürlich auch nicht der Leidtragende bin von dem Ganzen. Aber ich finde es immer schön zu hören von Leuten wie dir, oder ich habe es auch schon von Isid Bostan gehört, oder ich meine Paula Scher in USA.
Ach ja, super, die habe ich total vergessen. Natürlich ist die super wichtig.
Aber ich meine, gut, die war natürlich auch noch in einer völlig anderen Generation. Ja. Ich mein, die hat, glaube ich, noch, die hat noch Probleme erlebt, die heute Gott sei Dank einfach nicht mehr existieren.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich glaube, wir sind auch schon solche Verbesserungen durchlaufen, und ich glaube, jetzt sind wir an so einem Punkt, wo ich glaube, dieses Vorleben ist vielleicht jetzt gerade erstmal das Wichtige, als dass wir irgendwelche systemischen Beförderungen irgendwie schaffen. Mhm. Ich weiß es nicht, aber
ja,
ich glaub, das stimmt schon, diese Sichtbarkeit ist was Wichtiges. Ich würde auch gerne mit dem Podcast irgendwie mehr zu tun. Es ist aber tatsächlich einfach schwierig. Deswegen sage ich immer, Leute, schickt mir einfach Frauen, die
ich teile sehr gerne mal mit dir im Anschluss, schicke ich dir mal die Büros, die ich mitbekommen habe. einfach dann vielleicht manche, die erst am Anfang stehen, zum Beobachten und zum die Karriere vielleicht voll verfolgen. Weil ich glaube auch, dass es total spannend ist. Und ich glaube auch, da ist es wichtig, sich nicht als Konkurrentinnen zu sehen. Es ist ja auch so ein blödes, altes Klischee, was Frauen gerne vorgeworfen wird, dass man sich dann eher nur als Konkurrentinnen sieht und beneidet. Sondern dass man sagt, nee, wir können genauso kollegial sein zusammen und uns füreinander freuen und empfehlen und pushen. Das ist halt auch, finde ich, total wichtig. Und das war, glaube ich, auch einer der Punkte, den Jessica Walsh benannt hat, dass es eben wichtig ist. Und das war auch die Idee von Ladies Wine Design, dass man die Netzwerktreffen dafür auch schafft unter Frauen, dass man sich austauscht und Tipps gibt, Connection, irgendwelche vielleicht neue Deals entstehen, neue Ideen für Firmengründungen. Das, was eben, ich glaube, durch die Historie für Männer schon viel länger immer schon als normal gegeben hatten. Also ich habe das im Studium auch bemerkt, dass ich manchmal neidisch war, wie schnell sich die Männer bei uns im Studium 2010 oder wann das war angefangen, connecten sich alle, haben direkt irgendwelche coolen Projekte. Und als Frau hatte ich oft das Glück, ich darf da mitmachen. Aber es waren selten Frauen, die initiale Zündung für Projekte, das habe ich schon bemerkt. Und dann, ne, und ich glaube, das hat sich zum Glück endlich gewandelt. Und heutzutage gibt's dann ganz neue Baustellen, die auch noch wichtig sind, weswegen ja auch Ladies Wine Design mehr in den ganzen Diversify the Creative Industry, weil es schon längst nicht mehr nur um Frauen geht, sondern eben um ganz andere Probleme der Sichtbarkeit. Ich kann nur daraus sprechen, was ich selber eben als Frau in der Branche erlebt habe. Und ich fand, so lange war es auch wichtig für mich, Ladies Wine Design mit Alessia zu betreuen. Und abgesehen vom zu viel zu tun, ist es dann auch so, vielleicht sind jetzt auch nochmal wieder andere Themen wichtiger. Aber natürlich bleiben die Themen auch wichtig. Es ist komplex. Es ist auch immer witzig, weil wir haben alle keine Politikwissenschaft oder sonst was studiert, sondern wir sind Designerinnen und plötzlich müssen wir in unserer, ja, ich kann mich auch nicht perfekt ausdrücken, irgendwie versuchen, was sehr Kompliziertes mit fast schon zu lösen, wo ich und Alessia auch manchmal gesagt haben, ey, wir sind auch nur Designerinnen, keine Ahnung, da muss jetzt irgendeine Kulturwissenschaftlerin dazukommen oder Politikwissenschaftlerin und dazu was sagen. Ne? Also das, da finde ich, da muss man auch mal aufpassen, dass man nicht zu viel Verantwortung auch auf sich nimmt.
Ja, weil es ist ja auch tatsächlich häufig einfach so. Deswegen bin ich auch immer sehr, sehr vorsichtig, egal bei, ich meine, ich lehne mich auch gerne mal aus dem Fenster, aber ich sage auch immer dazu, dass ich eine Menge Scheiß von mir gebe.
Ja, und ich finde, Dito.
Das muss man auch dürfen. Aber wenn es dann eben um so Sachen geht, die auch so stark beladen sind häufig, dann finde ich es immer, darf man immer nicht vergessen, dass die eigene Expertise halt auch einfach nur die eigene Expertise ist. Ja. Und ich meine, bei so Themen, die so wahnsinnigen Umfang haben letzten Endes, eben inkulturelles, soziales, politisches, muss ich dann auch sagen, hey, I don't know.
Voll.
Ich rede hier in ein Mikrofon rein mit irgendwelchen Leuten, die Illustrationen und Design machen. Ja. What the fuck do I know?
Und das finde ich aber auch eine gute Einstellung, weil manchmal man gibt, was man kann, aber man kann auch, muss auch zugeben, hier weiß ich auch nicht weiter. Ich weiß auch nicht, wie ich mich da besser drüber ausdrucken soll. Ich kann mich informieren, aber dann bin ich immer noch keine, ist das immer noch nicht meine Expertise, sondern meine Expertise ist immer noch Design und Illustration und irgendwie ein Studio leiten.
Aber ich fand einen Punkt, den du vorhin gesagt hast, war die Schüchternheit von Frauen häufig mit dem Gründen. Und das ist was, wo ich sagen würde, weil das sehe ich auch bei Männern, also unter Männern.
Okay, interessant, ja.
Die mit dem größeren Maul haben meistens auch mehr Erfolg, weil sie sich halt einfach mehr ins Rampenlicht pressen. Und ich habe den Eindruck, Männer sind eher gewillt, sich ins Rampenlicht zu pressen als Frauen häufig.
Ja, wobei ich dann wieder unterscheiden muss, es gibt ja Rampenlicht und dann gibt es durchdachtes Rampenlicht. Also dass man sagt, okay, also weil ich bin selber von mir immer so, ich habe schnell gemerkt, ich habe eine Zeit lang für Adobe zum Beispiel, das war auch total toll für meine Karriere, die haben, ich wurde sogar einmal nach LA eingeladen und durfte von da dann über die Adobe Max sprechen und ich wurde interviewt und ich wurde gefilmt und ich habe schnell gemerkt, das ist total dankbar und toll, aber ich habe gemerkt, das ist gar nicht so sehr, was ich gerne mache. Also das heißt, ich bin doch dann gerne eher im Hintergrund und traue mich dann vielleicht Sachen, aber bin doch gar nicht so im Rampenlicht. Deswegen finde ich, muss man immer unterscheiden, von was im Rampenlicht man redet, weil ich kenne nämlich auch Männer, die selber gar nicht so sehr im Rampenlicht stehen wollen und vielleicht auch gar nicht auf den ersten Blick so, also auch eher schüchtern wirken und dann total viel Erfolg haben mit dem, was sie sich aufgebaut haben, ohne so sehr im Mittelpunkt stehen zu wollen. Also da finde ich, gibt's auch immer so, das ist sehr, finde ich sehr spannend, darüber zu diskutieren oder vielleicht sogar nachzudenken, wie sehr diese Aussage stimmt oder ob das vielleicht nur auf den ersten Blick stimmt.
So. Ich glaube auch, dass das total verzerrt ist, ja. Weil die natürlich auch nach außen schreien, ich habe Erfolg,
ja.
Bei denen merkst du auch einfach besser, dass sie Erfolg haben,
ja.
Weil sie es dir sagen. Und bei den anderen müsstest du selber rausfinden. Ergo wirst du mehr Leute haben, die sich selber auf die Schulter klopfen und bei denen du den Erfolg siehst, als die, die es halt still und heimlich im Kämmerchen machen.
Total, ja, das stimmt. Und was mir aber spannend war, auch war diese Zeit, wo ich eben so kurz so ist, böse würde man sagen, Influencer, aber nicht Influencer im Sinne von, ich halte ein Produkt in die Kamera, sondern es gab so eine Zeit, ich glaube, die ist auch nicht mehr so richtig, jetzt auf Instagram hat sich schon wieder alles geändert, aber da gab es eine Zeit, wo man als Illustratorin eine Art Influencerin sein konnte und das war auch beliebt für Marken wie Adobe oder so. Das war auch eine spannende und auch eine Win-Win-Situation, also für mich war das ja auch total toll, aber wo ich dann eben auch gefragt worden bin und auch Leute im Netzwerk gesagt haben, du musst viel mehr Content über dich selber, du musst viel mehr im Mittelpunkt stehen, dann wirst du erfolgreicher. Und dann habe ich aber tatsächlich gemerkt, naja, das ist vielleicht für andere Menschen genau das Richtige, für mich passt es nicht und ich wurde für mich selber erfolgreicher, als ich das mehr gelassen habe und mich mehr fokussiert habe auf zum Beispiel, ey, ich möchte lieber an größeren Branding-Projekten arbeiten, wo ich ein Projekt ein Jahr lang betreuen kann und ich still im heimlichen Hintergrund dran arbeite mit 10 Leuten, anstatt mich selber die ganze Zeit in eine Kamera zu stellen. Das fand ich für mich so spannend, dass eben dieses, ich dachte immer, ich müsste mich zwingen, das alles zu schaffen und noch so eine Person zu sein, die gerne ein Selfie von sich macht. Und dann war das für mich total erleichternd zu denken, nee, ich muss das überhaupt nicht sein und ich kann dadurch sogar im Gegenteil mehr Erfolg für mich persönlich rausziehen, wenn ich mich ein bisschen mehr zurückziehe. Also, aber es ist ein super spannendes Thema, ja.
Ich glaube, es gibt auch so unterschiedliche Szenarien, in denen es sich mehr oder weniger anbieten kann, eben mehr von sich zu zeigen. Weil ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn Studio Bob jetzt wahnsinnig wachsen würde, ja, also ihr wirkt mir so, als hättet ihr nicht ein wahnsinniges Interesse daran, irgendwie ein 30-Personen-Ding zu machen. Aber nehmen wir mal an, es würde sich verselbstständigen und du würdest irgendwie mitlaufen und du würdest nicht rechtzeitig irgendwie die Handbremse ziehen. Mhm. Und ihr habt auf einmal 10 Leute da sitzen, dann wird ja deine Rolle auch mehr zur Galionsfigur irgendwann. Du bist dann halt eben die, die nach außen dastehen muss. Und das habe ich auch schon häufig bei Leuten erlebt, die jetzt erst mit von Sigmann und Mario Lombardo, die alle so große Studios hatten und dann alle irgendwann gesagt haben, wow, das ist wirklich überhaupt nicht das, was ich eigentlich will. Mhm. Ja. Ich bin irgendwie hier nur noch der Manager für die Sachen und sowas. Und ich bewundere das immer, wenn Leute das frühzeitig erkennen und dann nicht erst damit auf die Schnauze fallen müssen. Weil ich meine, von außen sieht es immer aus wie wahnsinniger Erfolg, aber wenn du nicht mehr das machst, was du wirklich machen willst, dann ist das für mich ein Fail.
Ja, ja, das ist voll der gute Punkt. Ich glaube, ich habe dazu auch der Jakob, Yippie Hey, ihr hattet ja auch einen Podcast zusammen und die Folge fand ich auch total toll und wir kennen uns auch ein bisschen, sind so ein bisschen befreundet und ich fand das total toll, dieses sich treu bleiben und das machen, was einem wirklich Spaß macht, dass man das nicht verliert. Das ist auch, glaube ich, was Alessia und mir so voll wichtig war, weil wir auch schnell gemerkt haben, so man muss ja eine Art Manifest für sich selber schreiben, was will man als Agentur? Und wir haben ziemlich schnell gemerkt, ganz abgesehen, dass es auch jetzt nicht, ich will das gar nicht sagen, dass das super easy ist, mal eben total zu wachsen. Ich habe total Respekt davor vor Agenturen, die auf einmal 30 Leute einstellen können. Aber ganz abgesehen davon merke ich auch, vielleicht wollen wir das gezielt auch nicht, weil wir es total toll finden, wenn wir auch unsere Kundinnen aussuchen können in einer gewissen Weise. Also dass wir sagen können, wir haben die Freiheit zu sagen, wir arbeiten zum Beispiel für Kundinnen, wo wir an das Produkt auch glauben oder wo wir das auch toll finden, die Aufgabenstellung. Und wir müssen jetzt nicht alles annehmen, weil wir sonst eine Panik schieben, weil wir haben so viel Verantwortung zu tragen. Das finde ich ist noch so ein anderer Punkt. Und dass wir aber dadurch, dass wir eben so uns als Netzwerkagentur aufgestellt haben, trotzdem große Projekte jetzt stemmen können und aber selber in der Planung als auch wirklich im Design mitarbeiten können. Und was ich toll finde, das hatte ich letztens ein schönes Kompliment von einer Kundin, die hatte zu uns gesagt, ja, wir hatten erst ein bisschen überlegt, ob wir zu einer kleineren Agentur wie euch gehen. Was wir dann aber toll fanden, ist, dass da wirklich noch die Gründerinnen am Design sitzen und alles mitbetreuen und nicht jemand, der gerade vielleicht erst ein halbes Jahr mit im Team ist. Weil das ist im Endeffekt ja auch eine Art Qualitätssicherung. Natürlich kannst du dein Team so gut einarbeiten, dass dann am Ende alle top sind, aber das ist auch schon wieder extrem intensiv viel Arbeit, dann ist man am Ende eigentlich nur noch Teamleiter. Und das finde ich im Moment auf jeden Fall noch das, was Alessia und ich lieben. Wenn wir ein tolles Projekt haben, wo wir beide zusammen dran arbeiten, plus Netzwerkagenturen zusammen oder plus gute Freelancerinnen, die dazukommen, dann haben wir sind wir gut aufgestellt, falls mal jemand krank wäre. Gleichzeitig haben wir aber auch nicht diesen totalen Pressure, wir müssen jetzt, weiß ich nicht, jeden und alle bedienen, die jetzt reinkommen, damit, ja. Deswegen ist es ein sehr spannendes Thema, ja.
Das mit der Qualitätssicherung oder sagen wir mal diese Erwartung auf Kundenseite ist ja da irgendwie auch ein guter Punkt, weil man schon auch in so eine komische Größe kommen kann, glaube ich, wenn er irgendwie zu fünft irgendwie da sitzt. Mhm. Und der Kunde geht schon davon aus, dass halt du und Alessia, weil ihr halt einfach das Gesicht dieses Studios seid, da irgendwie dran sitzt und am Ende wird dann irgendwann klar, dass es halt irgendwie Person XY macht, die halt auch bei euch fest arbeitet, in der ihr durchaus vertraut, aber das ist eigentlich nicht, was die Person wollte. Und ich glaube, da kann dann auch eine gewisse Enttäuschung aufkommen. Und das ist natürlich was anderes, wenn die Agentur schon wieder riesig ist, dann ist dir klar, dass du nicht daran sitzen wirst dann als Kunde
genau.
auch. Aber
und uns ist natürlich auch klar,
die kommuniziert werden müssen.
Genau, und uns ist natürlich auch klar, dass es für gewisse Kundengrößen muss es auch große Agenturen geben. Und ich glaube, es gibt auch, oder ich weiß, es gibt auch total gute große Agenturen, die das total gewährleisten können. Aber für uns war es dann echt so ein, okay, nur wir zwei sind zu wenig, aber auf welche Form können wir das erweitern, ohne uns nicht treu bleiben zu können? Und da waren wir eben so begeistert. Das war zum Beispiel ein Projekt, das war, was wir 1,5 Jahre betreut haben und was dann auch sehr erfolgreich war, wo wir dann eben mit Morphoria und Metamaniacs aus Essen und Morphoria eben auch aus Düsseldorf, waren wir 3 Agenturen, alle 3 klein oder mittelgroß und konnten dadurch eben sehr viele, nicht nur Expertisen, sondern auch einfach ja sehr viel stemmen. Und wenn jemand mal krank war, war kein Problem, weil wir einfach viele waren. Und das hatte für uns, das war am Anfang ein bisschen ungewohnt, dem Kunden das einmal deutlich zu machen, wie dieser komische Aufbau ist. Aber wenn man das dann gut erklärt und einmal sagt, so ist dieses Team, ihr habt dadurch die und die Vorteile, waren alle auch total offen und ich hatte das Gefühl auch dankbar. Und das ja, Projekt wurde dann auch erfolgreich aufgenommen. Und dann merkt man eben, dass das hätten wir nicht so stemmen können, hätten wir jetzt auch vielleicht 3 Leute angestellt. Die sind ja nicht auf dem Level wie zum Beispiel Morphoria, die es jetzt auch schon seit Jahren gibt und wo dann auch all diese Gründer und Gründerinnen dabei sitzen im Team auf einmal. Also das hat ich und ich glaube und ich sehe, dass es da auch alles offener wird, dass kleine Agenturen auch ernster genommen werden. Da finde ich halt total toll. Und auch Solo-Selbstständige natürlich. Also
ja, ich glaube aber auch, die Bereitschaft ist jetzt irgendwie, weil du hast natürlich recht, große Agenturen haben absolut ihre Berechtigung. Als Full-Service-Agentur vor allem und vor allem für große Firmen. Ja, weil ich meine, ihr könnt nicht BMW betreuen. Mm-mm, geht einfach
natürlich,
nicht.
Natürlich, ja.
Global Communications, keine
Nein,
Chance.
Nein, natürlich.
Aber die Bereitschaft ist immer mehr da jetzt, glaube ich, eben zu sagen, okay, für Projekt XY für BMW oder weiß der Teufel wen, ja, holen wir uns jetzt Studio Bob mit dazu und zu sagen, dass die eben euch durchaus ernst nehmen, aber halt wissen, was die Limitationen sind.
Genau.
Und
das
euch dann
auch
gezielt einsetzen können.
Genau.
Und dass wir in dem Punkt jetzt sind, das finde ich fantastisch, weil das wäre vor 20 Jahren, glaube ich, undenkbar gewesen.
Ja, das stimmt, das finde ich auch total toll. Und ich glaube, das setzt aber auch voraus, dass man trotz allem auch so eine Art Vertrauensweg aufbaut, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, weil wir haben schon gemerkt, die Kundinnen, die wir jetzt betreuen, sind wir sehr, also alle Kundinnen, die wir immer betreut haben, wir waren eigentlich immer dankbar und zufrieden, wie schnell wir auch angenommen worden sind und uns vertraut worden ist. Aber ich merke jetzt schon, nach 6 Jahren ist es halt auch leichter, jemandem zu sagen, guck mal, das und das sind unsere Referenzen schon. Ich weiß genau, was wir schaffen und was wir auch zu zweit plus Netzwerk schaffen, als natürlich ganz am Anfang, wo ich auch verstehen kann, wenn jemand dann ist, eine Agentur mit 15 Jahren Erfahrung, vertraue ich jetzt mehr. Aber ich finde, dass eben auch Zeit und Erfahrung und Durchhaltevermögen dann sich eben auch belohnt wird, dass man dann zeigt, guck mal, das stimmt, das schaffen die ja auch. Und wenn es nicht genug Leute sind, dann holen wir uns noch Leute dazu. Dass man dann auch selbstkritisch bleibt und sagt, das schaffen wir nicht alleine, da brauchen wir jetzt zum Beispiel gerade im UX-UI-Design, fahren wir viel besser damit, wenn wir da unser Netzwerk mit aktivieren und da gute Leute, denen wir aber auch wiederum vertrauen jetzt seit Jahren, wissen wir auch genau, welche Leistung wir anbieten können. Also das ist, glaube ich, auch, man muss auch wissen, wo sind seine eigenen Grenzen und das authentisch rüberbringen und nicht so behaupten, ja, ja, alles easy, können wir alles.
So. Und das, also in meiner Erfahrung schafft genau das aber dann auch umso mehr Vertrauen. Ich habe früher immer wahnsinnig Hemmungen davor gehabt und ich glaube, das haben die meisten Leute vor allem am Anfang zu sagen, nein, ich weiß nicht, wie das geht oder das kann ich nicht oder sowas. Aber umso mehr ich das irgendwann gemacht habe, nach vielen, vielen Jahren, nachdem ich es angefangen habe und davor immer so getan habe, als ob ich es doch irgendwie könnte und dann schwitzend am Computer saß für Tage und Tage, um es versucht habe, mir beizubringen. Aber dann irgendwann saß ich einfach drin und habe gesagt, nee, wisst ihr was, keine Ahnung, wie das geht, das ist einfach nicht meine Kernkompetenz.
Genau.
Ich bin hier für dieses und jenes da. Ja. Und auf einmal sagen die Leute, okay, cool, jetzt kann ich dir umso mehr vertrauen, weil ich weiß, du sagst mir auch, wenn es nicht geht.
Genau das. Und dann noch zu wissen, nee, aber ich weiß jemand, der super ist und diese Kernkompetenz hat, hier.
Das ist ideal.
Und ich bürge für diese Person sozusagen auch. Das finde ich ist dann eben auch total wichtig. Und gerade im Webshop-Bereich haben wir da sehr viele Projekte mit realisiert, wo wir uns dann zum Beispiel auf Branding und Packaging konzentrieren konnten und die Menschen aus unserem Team sich dann perfekt auf UX, UI und Webshop-Kreation konzentrieren, anstatt dass wir so tun, ja, ja, machen wir alles. Und wir kommunizieren das aber auch auf Kundenseite so, dass wir nicht behaupten, das ist alles von uns gemacht, sondern wir stellen auch die jeweilige UX, UI-Designerin zum Beispiel auch persönlich vor und haben, das finde ich eben auch wichtig, dass man da transparent bleibt und dann nicht so tut, als würde man das alles, ja, zwei Frauen alles schaffen. So. Oder zwei Männer, ist egal.
Gerade bei so Sachen wie so UX und dann, wenn auch noch so Programmierung mit dazu kommt, es ist ja was völlig anderes.
Völlig,
es ist ja so, als
voll.
Wenn ich zu meinem Metzger gehen sage und will, dass der auf einmal auch noch mein Schreiner wird. Das funktioniert halt einfach nicht.
Genau.
Und aber wenn ihr da dann auch mit kleineren Unternehmen zusammenarbeitet oder mit Einzelpersonen für solche Sachen, wie sicher kannst du dich da fühlen? Weil das Problem bei solchen Sachen ist ja dann häufig auch, dass du musst ja auch vertrauen, dass die Person das langfristig weiter betreuen kann wieder. Nehmt ihr für solche Sachen dann eher größere Firmen dann wieder oder habt ihr auch wirklich irgendwie so Programmier-Einzelfreelancer?
Genau, also das kommt auch wieder drauf an. Also wir kennen auch dann größere Firmen, die zum Beispiel Webshops aufbauen und auch betreuen und denen auch dann auf Kundenseite sprechen die dann natürlich auch nochmal und hören sich genau an, was ihr von uns braucht. Können wir das leisten oder nicht? Und dann gibt's aber auch ganz klar zum Beispiel, was sehr beliebt ist, ist eben auch gerade durch die Pandemie ein Setup von einem Online-Store, weil ja viele Produkte, gerade eben auch aus dem Startup-Bereich, brauchen einen guten professionellen Online-Shop. Dann brauchst du meistens dafür eine Person und einen Programmierer, Programmiererin, die das eben zu zweit umsetzen und dann anbieten, wir gucken da nochmal drüber. Die haben aber dann gar nicht die Riesenbudgets, dass sie jetzt direkt auf 10 Jahre vordenken, dass dieser Shop jetzt 10 Jahre betreut wird, sondern eher selber lernen, wie sie den pflegen können. Und dann hätten wir da Leute, die das eben dann auch beibringen können und die Kundinnen an die Hand nehmen, guck mal, so kannst du den selber pflegen, das sind dann eben so mittelgroße Projekte. Und für so, ich glaube, man muss dann eben genau gucken auch, was brauchen die Kundinnen, in welcher Größenordnung. Dass man jetzt nicht sagt, natürlich, genau wie du sagst, natürlich könnte jetzt kein Riesen-Online-Shop betreut werden von einer Person. Sondern dann geht man eben wieder, vermittelt man lieber an eine Agentur. Aber das haben wir auch schon gemacht. Also das ist eben wichtig, finde ich, in einem guten Netzwerk, wo wir jetzt uns ja glücklich schätzen können, das zu haben, haben wir eben genau die Mischung aus größeren Agenturen in dem Bereich oder Einzel-Solo-Selbstständige. Und ich glaube, dann muss man eben gucken und vermitteln und dann müssen im Endeffekt muss der Kunde oder Kundin entscheiden, was passt zu mir, ne? Und dann können wir natürlich beratend da zur Seite stehen.
Also das klingt für mich jetzt aber so, als wärst du mit dem Status quo, den ihr jetzt momentan so erreicht habt, eigentlich sehr happy, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, wir sind im Moment sehr happy mit dem, was, ja, genau wie du sagst. Ich glaube, was uns halt total Spaß macht und wo wir gemerkt haben, da sind wir beide in der Kombi auch einfach sehr stark, ist eben die Mischung Branding Packaging. Und dass wir da mehr und mehr auch ernst genommen werden, sind wir total dankbar für. Also dass wir jetzt zum Beispiel auch für Rossmann arbeiten durften und dass dann Rossmann uns auch vertraut und wir da in die Systeme mit eingearbeitet werden, wie man halt auch für große Firmen arbeitet. Das an der Stelle sind wir sehr dankbar für und eben auch dieses, was ich davor schon meinte, wir finden das dann total toll, die Mischung auch, also dass man mal größere Projekte betreut und mal aber auch was Kleineres, wo zum Beispiel, wir hatten letztens aus Köln, Erz und Mountain heißen die, sind auf uns zugekommen, weil die wollten ein 100% nachhaltiges Packaging, da sollte die Druckfarbe alles komplett nachhaltig sein und deren Produkt selber ist nachhaltig und alles, sie machen sich da ultra viel Gedanken. Die haben natürlich ein kleineres Budget und haben dann macht es aber total Spaß, darüber nachzudenken, wie können wir für die beste Lösung finden. Und ja, so dafür möchte ich halt immer auch Zeit haben, weil das ist das, wo dann auch die Leidenschaft bei mir und Alessia voll, also das finden wir auch total toll, wenn man dann eben kleinere Projekte betreuen kann. Und die Mischung macht es dann für uns total. Und wo wir aber dann auch in letzter Zeit gesagt haben, natürlich betreuen wir auch nicht nur Packaging, auch andere Branding-Projekte, aber zum Beispiel sind wir überhaupt keine Editorial-Designerin und wollen da auch nicht noch hin. Oder wir sind auch keine UX-UI-Designerin, sondern dass wir uns schon sagen, unser Hauptsteckenpferd ist eben Packaging und Branding und Illustration natürlich, weil das ist das, was wo wir auch herkommen, aber eben im weitesten Sinne. Nicht so, das ist der Stil, der muss auf jedes Projekt angewendet werden.
Also, aber ich lieb's. Weißt du, alle wollen immer irgendwie auf irgendein Ziel hin und das Ziel ist immer noch eins weiter und immer noch die Möhre, die vor dem Esel baumelt, ja. Und einfach zu sagen, nee, einfach der Weg, auf dem wir hier sind, in der Art gefällt mir richtig gut. Ja, ist einfach stimmt. Total schön zu hören.
Und natürlich hat man Träume immer, ne? Also natürlich gibt's irgendwelche so Dream-Projekte oder so, aber da will ich eigentlich gar nichts zu sagen jetzt, weil ich finde das, wie es ist, gerade sehr, ja, sehr viel Dankbarkeit von uns und von Anfang an haben wir auch gesagt, dass wir dieses organische und natürliche Wachsen und von kleiner zu größeren Projekten, das hat sich, glaube ich, zwar immer im richtigen Moment, dass wir uns da nicht überfordert haben irgendwie und auch, ja, das war rückblickend sehr spannend schon. Ja, aber dann cool. Ist natürlich auch so schön, dass man dann in einem Podcast interviewt wird auf einmal.
Und weißt du was, genau da hören wir auf.
Perfekt, ich kann auch nicht mehr, nein. So viel reden. Nee, aber super spannend und auch schön, was, also ich finde es auch wirklich toll, oder wir finden auch wirklich toll, was du machst und Designerinnen eine Plattform zu geben, rüber zu reden zu können.
Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren, ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du wie immer direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Miré, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Capella von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.